Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Klaus Koch. Schönen guten Morgen.
Ja, hallo. Schön, hier zu sein.
Kommt Ihnen vielleicht vor wie eine Zeitreise, denn vor 3 Jahren saßen wir schon mal hier und da hatten Sie das erste deutschsprachige Buch über Pubertät geschrieben. Und jetzt haben Sie über ein Thema geschrieben, was auch ein Dauerthema ist, was viele Menschen beschäftigt, nämlich über Trennung und Scheidung. Was war der Impuls? Selber betroffen sind Sie nicht, nehme ich an.
Doch.
Inwiefern?
Ja, auch. Ja, ich brauchte 4 Kinder und eine Ehe ist auch zerbrochen und insofern fließen da auch persönliche Erfahrungen ein. Aber hauptsächlich war der Grund, sich für dieses Thema zu interessieren, dass ich mich jahrelang wissenschaftlich, viele, viele Jahre lang wissenschaftlich mit der Entwicklungspsychologie von Kindern beschäftigt habe und mit Bindungsforschung. Und das heißt, wie binden sich Kinder an ihre Eltern? Und hier spielt das Thema Trennung und Scheidung eine ganz, ganz bedeutende Rolle. Wie leidet eine Bindung darunter zu den Eltern? Was passiert da? Das hat mich neugierig gemacht. Und dann habe ich in den letzten Jahren auch die wissenschaftlichen Beiträge dazu durchgesehen. So ist dieses Buch entstanden. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite interessieren mich Kinder einfach, so wie auch bei diesem Buch übers Erwachsenwerden. Und es interessiert mich vor allen Dingen, interessieren mich die Innenwelten von Kindern. Was fühlen Kinder und was fühlen in diesem Zusammenhang auch mit Trennung und Scheidung? Was geht eigentlich in den Eltern vor? Das ist so ein Impetus gewesen.
Ja, Sie haben sich einen Namen als Bindungsexperte gemacht. Sie haben auch das Pädagogische Institut in Berlin gegründet. Ja. Wenn wir erstmal auf die Zahlen schauen, wie viele Trennungskinder gibt es denn überhaupt?
Also laut Statistischem Bundesamt kam gerade die Zahlen für 2017, die hinken so ein bisschen hinterher. Das sind 134.000 minderjährige Kinder. Jetzt sind da nicht erfasst die Kinder aus nicht-ehelichen Partnerschaften. Da kommt also noch gut was obendrauf. Und nicht die Kinder, was heute häufiger passiert, sind etwa 10-15%. Das sind keine Kinder mehr, es sind junge Erwachsene von Eltern, die sich trennen, wenn ihre Kinder volljährig sind. Sodass man auf eine Gesamtzahl, das schwankt die Angaben, aber man kommt auf eine Gesamtzahl von etwa 180.000 Kindern. Und wie Sie das in der Anmoderation schon gesagt haben, das ist immerhin eine Stadt wie Heidelberg oder fast wie Freiburg.
Entspricht einer mittleren Großstadt, ja.
Eine mittlere Großstadt. Und in 5 Jahren kommt da eine Millionenstadt zusammen. Und das zeigt auch, wie gesellschaftlich relevant dieses Thema ist, was häufig nicht so erkannt wird.
Der Großteil lebt dennoch im klassischen Familienmodell zusammen, Vater, Mutter, Kind. Mhm. Und dennoch ist es nicht mehr so ein Phänomen, wie es vielleicht früher noch war, wenn jemand sagt, meine Eltern haben sich getrennt. Ist es normaler geworden?
Das ist unbedingt normaler geworden. Also in den 1950er Jahren haftete der Trennung oder der Scheidung noch ein Makel an und viele Eltern, darauf kommen wir ja später auch noch, sind ja zusammengeblieben, obwohl die Ehe im Grunde überhaupt nicht mehr funktioniert hat oder zerrüttet war.
Weil man gesagt hat,
den Kindern zuliebe, das machen wir nicht. Das ist heute nicht mehr der Fall. Im Gegenteil. Also man trennt sich ja heute bekanntermaßen häufig sehr schnell, wenn irgendetwas nicht mehr klappt. Und insofern kann man sagen, haftet Trennung und Scheidung kein Makel mehr an. Es ist normal geworden. Es gibt da übrigens eine ganz erstaunliche Beobachtung von meiner Seite aus, dass weil es so normal geworden ist und weil die Kinder in Klassen sitzen, wo jeder zweite getrennte Eltern hat, dass die Kinder auf Konflikte heutzutage zwischen ihren Eltern, die ja in jeder Partnerschaft vorkommen, genau, dass die häufig hochsensibel reagieren, weil die kriegen sofort Angst, wenn die sich jetzt streiten, dann sind die ja irgendwie in ein paar Wochen trennen die sich.
Für viele ist es ja schon ganz schwierig, mit den Kindern überhaupt darüber zu sprechen. Und meistens gibt es ja einen, der für die Trennung verantwortlich ist. Wie also dieses schwierige Thema angehen?
Das Thema anzugehen ist wirklich nicht einfach für die betroffenen Eltern. Das hat sehr viel zu tun und da gehe ich in meinem Buch ausführlich drauf ein und wir sprechen sicherlich auch noch darüber. Es hat sehr viel damit zu tun, dass Eltern Schuldgefühle, wenn sie sich trennen, empfinden. Womit haben diese Schuldgefühle zu tun? Als Eltern wollen alle, dass es unseren Kindern gut geht. Also wir springen in den Teich ihnen hinterher, wenn sie noch nicht schwimmen können. Wir machen uns Sorgen, wenn sie das erste Mal allein zur Schule gehen. Wenn sie als Teenager um 1 noch nicht zu Hause sind.
Ganz natürlich, ja.
Also das ist uns sozusagen eingeschrieben. Und wenn wir uns trennen als Eltern, dann wissen wir, dass wir unsere Kinder zum Leiden bringen. Das ist so. Da führt kein Weg dran vorbei. Das spüren wir an der Reaktion unserer Kinder.
Die Kinder spüren sie auch meistens schon im Vorfeld.
Und die Kinder spüren es natürlich im Vorfeld. Keine Trennung und Scheidung ohne Vorgeschichte, sage ich immer. Also da ist natürlich auch vorher schon einiges, worunter die Kinder leiden, beziehungsweise was sie spüren, wo sie Verlustängste entwickeln. Und deswegen, weil Eltern das Gefühl haben, jetzt wähle ich einen Schritt, der meine Kinder zum Leiden bringen wird. Was nicht bedeutet, dass sie später nicht wieder davon wegkommen können. Deswegen haben sie große Schwierigkeiten, mit ihren Kindern darüber zu reden.
Sie haben es ja nicht nur wissenschaftlich untersucht, sondern Sie haben auch eigene Erfahrungen gemacht. Können Sie schildern, wie es damals bei Ihnen war?
Ja, im Grunde genauso. Also auch ich hatte große Probleme, den Kindern diese Entscheidungen mitzuteilen, zusammen mit meiner Frau. Gerade auch aus diesen Gründen, weil ich wusste, ich tue ihnen jetzt weh. Und deswegen ist es auch so wichtig, dieses Gespräch, das man mit den Kindern am besten zusammenführt, dass man sich trennt, gut vorzubereiten und ihnen das Gefühl zu geben, Kinder, in gewisser Hinsicht müsst ihr das jetzt hinnehmen, aber wir werden weiterhin genauso wie vorher für euch da sein.
Ist das die Botschaft, die für die Kinder so existenziell ist? Denn da gibt es ja ganz viel Sorgen seitens der Kinder, auch nicht mehr zu genügen, auch nicht zu wissen, wo komme ich denn dann hin? Mhm. Da bricht plötzlich eine Welt zusammen. Was ist das A und O, was die Kinder dann brauchen?
Das A und O ist, dass man, das hängt ein bisschen vom Alter ab, aber für alle Kinder, auch für Jugendliche gilt, dass sie das Gefühl haben, sich weiterhin sicher und geborgen zu fühlen. Sie brauchen eine Basisstation, wo das so ist, insbesondere die jüngeren Kinder. Und das muss rüberkommen. Und es muss auch rüberkommen, was gar nicht so einfach ist, dass sie das Gefühl haben, ich kann mich jetzt so äußern, wie ich gerade denke und fühle. Ich kann meinen Kummer zeigen, ich kann meinen Schmerz zeigen, ich kann auch aggressiv werden, aber meine Eltern lieben mich trotzdem weiter. Ich spreche hier in diesem Rahmen immer davon, dass es wichtig ist, Trennungskindern bedingungslose Liebe zu zeigen. Das klingt so einfach, ist es aber gar nicht. Das heißt, die Liebe und die Zuneigung zu dem Kind jetzt nicht an bestimmte Bedingungen zu knüpfen. Also ihr habt das hinzunehmen oder ist ja nicht so schlimm und da kommt man schon drüber weg.
Anforderungen, wenn, dann das.
Genau.
Ja, Sie haben auch untersucht, Sie haben es gerade schon angesprochen, welche Rolle spielen Alter und Geschlecht bei der Trennung oder Scheidung der Eltern? Klaus Koch, Sie haben auch dazu die neuesten Forschungsergebnisse zusammengetragen. Wie lauten die?
Ja, also unabhängig vom Alter leiden alle Kinder unter der Trennung und Scheidung ihrer Eltern. Aber ihre Reaktion auf die Trennung und Scheidung ihrer Eltern, die hängt sehr stark vom Alter ab. Also trennen sich Eltern vor der Geburt, dann baut das Kind
kann gar keine Bindung dann aufbauen.
Kann es zu dem, der dann nicht mehr da ist, also der Vater meistens, keine Bindung aufbauen. Und Bindungen bauen sich auf so im Alter von 6 Wochen bis 6 Monate. In 6 Monaten binden sich Kinder an ihre Eltern. Und insofern darf man nicht außer Acht lassen, dass auch schon sehr kleine Kinder, auch Säuglinge, das mitbekommen. Also mitbekommen in Form von Streit. Es gibt Untersuchungen in der Säuglingsforschung, dass Säuglinge eindeutig Stressreaktionen zeigen, wenn ihre Eltern sich lautstark vor ihnen streiten. Aber natürlich bekommen sie eine Trennung und Scheidung nicht so bewusst mit. Das fängt so an bei Kindern ab dem sogenannten Kindergartenalter, also so ab 2, 3 Jahren.
Schmerzhaft ist eine Trennung immer. Gibt es denn so etwas wie ein gutes oder schlechtes Alter für eine Trennung?
Nein. Also da auf der einen Seite, wenn man mal auf die Eltern schaut, also es gibt nur wenige Eltern, die jetzt tatsächlich jahrelang zusammenbleiben, weil sie sich sagen, ja, wenn das Kind älter ist, dann leidet es vielleicht weniger darunter.
Wobei das doch allgemein auch zu hören ist, so ein Satz. Ja, wir warten, bis die Kinder größer sind.
Ja, wenn man das hinbekommt, sich auseinandergelebt hat, Konflikte miteinander hat und es trotzdem hinbekommt, dann mag das für das betroffene Kind gut sein, obwohl das Kind auch mit 7 oder 8 Jahren, wenn die Eltern sich trennen, darunter leidet. Aber Kinder haben feine Antennen und die merken auch, dass bei ihren Eltern irgendwas nicht stimmt oder sie vergleichen die Eltern mit anderen Eltern und spüren diesen Trennungswunsch. Und das setzt auch bei Kindern in diesem Alter, so ab 3 Jahren, Verlustängste frei. Also sie denken dann, wenn die Eltern sich streiten oder Konflikte miteinander haben, dann denken sie, oh je, vielleicht trennen die sich. Insofern ist das kein Patentrezept, zu warten, bis Kinder älter sind.
Was ist dran an dem Satz, ja, Mädchen verkraften so etwas leichter als Jungs?
Muss man ein bisschen aufpassen, da jetzt nicht in so Geschlechtsstereotypien reinzugehen. Aber egal, was nun angeboren ist oder gelernt ist, Mädchen reagieren, nicht alle, es gibt Ausnahmen, ganz wichtig, aber reagieren in der Regel etwas zurückhaltender. Sie fressen ihren Kummer und Schmerz häufiger mehr in sich rein.
Ach, ich dachte, das machen die Jungs eher.
Nein, die Jungs, und das ist auch ein positives Zeichen, das gilt auch für die Mädchen, lassen eher so ihre Gefühle raus. Aber nochmal, also klare Trennungslinien gibt's da nicht. Das Einzige, was wichtig in dem Zusammenhang ist, wenn die Mädchen es nicht so äußern, wie sie sich fühlen, dass das keine Garantie dafür ist, dass sie damit super klarkommen, sondern das macht sich häufig später dann auch mit Essstörungen oder Selbstverletzung, kann sich das bemerkbar machen. Also insgesamt muss man sagen, unabhängig vom Geschlecht, es ist gut, wenn die Kinder zum Zeitpunkt der Trennung das Gefühl haben, ich darf meine Gefühle auch zeigen.
Was lässt sich denn nun dann als neue Erkenntnis zusammenfassen, die Sie gefunden haben in der Forschung?
Sie meinen jetzt so Geschlechter?
Geschlecht und Alter.
Geschlecht und Alter. Ja, wie gesagt, also dass es da kein ideales Alter gibt. Also früher hat man manchmal gedacht zum Beispiel, dass je kleiner die Kinder sind, die bekommen das gar nicht mit. Also das weiß ich aus vielen, vielen Gesprächen, aus Beratungsgesprächen, aus Vorträgen, wo ich anschließend mit Eltern gesprochen habe, aber auch mit konkreten Fällen. Ein 3-jähriges Kind bekommt es genau mit und stellt auch entsprechende Fragen. Also diese Ansicht, je jünger die Kinder sind, desto besser ist es, die ist überholt. Und das Zweite noch ganz kurz dazugefügt, auch die Ansicht, dass es Jugendlichen relativ wurscht und egal ist, ob ihre Eltern sich trennen, stimmt so nicht.
Ich erstaunt in Ihrem Buch Trennungskinder zu lesen, dass es Scheidungskinder gibt, die nach der Scheidung, nach der Trennung regelrecht aufgeblüht sind. Das klingt doch erstmal paradox.
Ja, es klingt paradox, weil wie gesagt, nahezu alle Kinder erstmal unter dem Entschluss der Eltern sich zu trennen leiden. Zu dem Zeitpunkt blühen sie natürlich auch nur in den allerseltensten Fällen auf. Das hat dann was mit Gewalt in der Familie zu tun und so weiter. Sie blühen auch nicht auf, aber sie sind froh, dass das nun ein Ende hat. Sie blühen, können später aufblühen. Ich würde mal versuchen, auf 2 Punkte einzugehen. Das eine ist, dass wir bei Eltern, die sich getrennt haben, beobachten können, dass sie sich, das hat unterschiedliche Gründe, besonders intensiv um ihre Kinder kümmern. Also, dass sie sehr stark auf ihre Stimmungsschwankungen, aber auch auf ihre positiven Gefühle eingehen und auch Väter, die ausgezogen sind, das ist ja nach wie vor in der Mehrzahl der Fall, dass die Frau mit den Kindern zusammenbleibt, dass Väter weil einfach die Konflikte und der ständige Streit und die Auseinandersetzung, trennen wir uns nun, trennen wir uns nicht, aufhört, die Väter plötzlich einen Freiraum für sich finden, sich besonders intensiv mit den Kindern zu kümmern, was vorher vielleicht von beiden Seiten nicht so der Fall gewesen ist.
Aber sind das dann wieder die Schuldgefühle? Weil oft ist es ja so, dass diese Kinder dann auch besonders verwöhnt werden. Das wäre ja nicht der richtige Weg.
Nein, das ist auf keinen Fall der richtige Weg. Wichtig ist, wenn man getrennt ist, dass beide, und da kommen wir sicher später noch auf die unterschiedlichen Modelle zu sprechen, dass beide möglichst viel auch den Alltag miteinander haben. Die Kinder, der Vater und die Mutter.
Was in einem Wechselmodell dann der Fall wäre.
Was zum Beispiel im Wechselmodell eher der Fall ist, damit die Kinder eben nicht in so einer Ausnahmesituation bei dem einen oder anderen sind. Die Amerikaner, ich war jetzt auf dem Kongress letztes Jahr, auf dem Internationalen Bindungskongress, das ist ganz witzig, die nennen diese Kinder Disney-Kinder, weil also die Väter ständig in irgendwelchen Vergnügungsparken mit denen rumstolpern. Also das ist auf jeden Fall für die Kinder kein Geschenk in dem Sinne, sondern Eltern sollen, wenn sie getrennt sind, ihr normales Leben eigentlich mit denen weiterleben. Das heißt nicht, dass sie am Anfang die Kinder da auch darüber trösten können, eben besondere Gesten zu machen, dass auch steckt in Eltern natürlich sowas drin, wie es wieder gut machen zu wollen. Das will man auch, ist auch gut so. Das zeigt ja, dass sie ein gutes Verhältnis zu dem Kind aufbauen wollen. Aber verwöhnen geht eigentlich gar nicht. Zumal ältere Kinder daraus auch einen Funken schlagen, weil sie merken, das klappt ja super. Da kann ich ja auch das oder das anmelden, was ich haben möchte, weil er oder sie geht ja super drauf ein.
Ja, und man umgeht die schwierigen Themen, die sich natürlich auch ergeben. Es gibt natürlich auch seitens der Kinder Schuldgefühle, dass sie glauben, sie seien Verursacher der Trennung. Inwiefern lässt sich damit auch arbeiten und den Kindern bewusst machen, dass sie eben nicht die Ursache sind?
Das ist ganz, ganz wichtig. Nimmt in meinem Buch eine große Rolle ein, die Schuldgefühle sowohl auf Seiten der Kinder als auch auf Seiten der Eltern. Das ist ja zunächst erstmal seltsam anmutend, dass Kinder, die ja gar nicht die tragenden Akteure einer Trennung und Scheidung sind, dass Kinder dabei Schuldgefühle empfinden und sich sozusagen selbst die Schuld daran geben, dass die Eltern sich getrennt haben. Das hat zwei Gründe. Auf der einen Seite, Kinder sind sehr, sehr feinfühlige Wesen, auch die Kleinen schon, die spitzen ihre Ohren. Und dann kriegen sie mal in einer Auseinandersetzung ihrer Eltern mit, die im Nebenzimmer stattfindet. Zum Beispiel, dass der Vater sagt, wenn die verdammten Kinder nicht wären, dann wäre ich doch schon länger weg. So ein Satz. Oder die Mutter sagt, also bei dem Chaos zu ihrer 12-jährigen Tochter, bei dem Chaos, das du hier ständig in der Wohnung veranstaltest, da würde ich am liebsten ausziehen.
Und nach einem Jahr zieht sie aus. Ich habe mein Zimmer nicht aufgeräumt, deswegen trennen sich meine Eltern.
Genau. Und es hat auch noch einen anderen Grund, den wir auch bei uns Erwachsenen sehen können. Kinder können sich die Trennung ihrer Eltern in den meisten Fällen, je jünger sie sind, das hört dann so ab 7, 8 Jahren auf, je jünger sie sind, nicht erklären. Also ein 3-jähriges, 4-jähriges, das hopst mit seinen Eltern im Bett herum, kann sich nicht erklären, warum die auseinandergehen.
Wie lassen sich die Schuldgefühle der Kinder denn abbauen?
Sie lassen sich dadurch abbauen und auch in dem Gespräch mit den Kindern. Das fängt schon bei den 3-, 4-Jährigen an. Da drückt man sich anders aus als bei den 14-, 15-Jährigen, dass Eltern die Verantwortung für die Trennung oder die Scheidung eindeutig so beantworten müssen: Wir sind dafür verantwortlich, ihr nicht. Wir wollen uns trennen, wir wollen uns trennen, weil wir uns nicht mehr verstehen, weil wir, und das bekommt ihr ja mit, ständig anschreien, weil wir nichts mehr gemeinsam miteinander machen können. Deswegen trennen wir uns, aber die Verantwortung für die Trennung liegt bei uns und hat mit euch nichts zu tun.
Für die Eltern sicherlich auch eine große Herausforderung, denn häufig gibt es ja so den einen Schuldigen, der andere sieht sich als Opfer und da auch keine Vorwürfe zu machen. Für die Kinder ist das häufig so, dass sie dann wirklich ein Loyalitätsproblem haben. Wie lässt sich das lösen?
Also das ist eine Riesenleistung von Eltern, weil Trennungen asymmetrisch, wie ich das nenne, meistens asymmetrisch verlaufen. Also der eine ist sozusagen in Anführungszeichen der Schuldige oder der Täter und der andere oder die andere das Opfer. Es ist eine Riesenleistung von Eltern, aber sie ist unbedingt notwendig, dieses Täter-Opfer-Schema nicht an die Kinder zu vermitteln. Also sich nicht gegenseitig schlecht zu machen vor den Kindern oder den anderen schlecht zu machen oder die andere, weil Kinder wollen, wenn Eltern sich trennen, die Beziehung zu beiden aufrechterhalten. Kinder sehen sich als Einheit ihrer beiden Eltern. Und wenn ich jetzt den anderen schlecht mache, also zum Beispiel den Vater oder die Mutter oder sogar auch derb mit Schimpfworten und so weiter, dann fühlen sich Kinder direkt angesprochen, weil ich bin ja auch ein Teil von dem, der oder die da schlecht gemacht worden ist.
Und da kommen die Schuldgefühle wieder von neuem aus.
Und da kommen die Schuldgefühle von neuem aus. Und bei den Kindern ist es ja so, was deren Schuldgefühle angeht, ist ja dieses Rührende. Sie geben sich häufig selbst die Schuld, um ihre Eltern nicht die Schuld geben zu müssen. Sie halten, wir wissen das aus der Traumaforschung, sie halten eigentlich auch in unerträglichen Situationen für sie selbst noch zu ihren Eltern. So stark ist diese Bindung zu den Eltern. Und deswegen versuchen sie, ihre Eltern häufig in Schutz zu nehmen. Aber um darauf zurückzukommen, diese Loyalitätskonflikte, in die die Kinder gestürzt werden, wenn die Eltern sich gegenseitig schlecht machen, die sind wirklich Gift für die kindliche Seele. Und wir wissen aus der Trennungsforschung, sie sind mit ein Grund dafür, wenn Kinder eine Trennung oder Scheidung nicht so gut überstehen, wie das andere tun.
Die Rolle der Frau hat sich verändert, die Rolle des Mannes allerdings auch. Nicht nur durch Elternzeit verbringen Väter heutzutage mehr Zeit mit ihren Kindern. Inwiefern spielt das bei Trennung und Scheidung eine Rolle?
Das spielt heute eine große Rolle. Vor allen Dingen, was die veränderte Rolle des Mannes und sein verändertes Verhältnis zu seinen Kindern angeht. Also wir beobachten heute auf der Straße, auf dem Spielplatz, überall Männer, die völlig ungeniert mit ihren Kindern vom Bauch rumziehen, die sie im Rad hinter sich herziehen, die sich in Sandkasten setzen und Förmchen backen und.
Sie sind selber Mann. Haben Sie es bei Ihrem vierten Sohn vielleicht auch festgestellt, dass Sie da eine intensivere Bindung oder mehr Zeit mitverbracht hatten?
Würde ich jetzt nicht so sagen, aber was ich schon festgestellt habe, dass man im Bekanntenkreis im Gegensatz zu früher sehr viele Väter fand, die sich sehr intensiv und viel intensiver als das früher der Fall gewesen ist, um ihre Kinder gekümmert haben. Und das fängt bei der Geburt an. Also auch Väter kümmern sich heute, bringen ihre Kinder ins Bett, windeln die und. Und deswegen, habe ich versucht in dem Buch zu thematisieren, leiden auch Väter im Gegensatz zu früher, zu sehr viel früher vielleicht, auch stärker mit ihren Kindern nicht mehr zusammen sein zu können, wenn dies der Fall ist, wenn sie sich trennen. Es ist sozusagen so eine doppelte Belastung, die auf Väter zukommt, nämlich einerseits getrennt zu sein von der Person, mit der man zusammengelebt hat, aber eben auch häufig von den Kindern noch getrennt zu sein. Und Kinder können auch, wenn man sie bei sich hat, das gilt sowohl für Väter als für Mütter, können natürlich auch hilfreich und eine Stütze sein nach der Trennung.
Und es gibt ja viele Modelle, die da diskutiert werden, zum Beispiel auch das Wechselmodell und dass dann eben die Hälfte der Zeit einmal bei der Mutter und auch beim Vater verbracht wird. Die FDP wollte das vorschlagen und als Gesetzentwurf einbringen, wenn es untereinander keine einvernehmliche Lösung gibt. Mhm. Gute Idee?
Nein, wenn es keine einvernehmliche Lösung gibt, ist es sehr schwierig, ein Wechselmodell durchzuziehen. Das bedeutet eine Woche da, eine Woche da. Da müssen nicht nur die Sachen ständig hin und her transportiert werden. Man muss sich auch miteinander verstehen. Man muss Absprachen treffen, was den Kindergarten angeht, was die Schule geht. Also das Wechselmodell setzt ein Mindestverständnis unabhängig von dem, wie man es praktiziert, unter den Eltern. Deswegen kann man es auch nicht gesetzlich anordnen. Das heißt nicht, dass es Wechselmodell ein schlechtes Modell ist. Aber gesetzlich vorschreiben lässt es sich, glaube ich, nicht.
Was wäre die bessere Idee?
Die bessere Idee ist, dass man sich nicht so ideologisch auf dieses Residenzmodell, das ist, wenn das Kind bei der Mutter bleibt, Wechselmodell oder auch Nestmodell, sich nicht so ideologisch darauf festlegt, sondern ich glaube, also die Säuglingsforschung zeigt, dass bei ganz kleinen Kindern das Wechselmodell nicht funktioniert. Die drehen völlig durch, wenn die 6 Monate alt sind.
Die brauchen Stabilität an einem Ort.
Die brauchen so ein Basislager, wie ich es nenne, oder einen sicheren Hafen. Aber natürlich, ab 3 Jahren kann man das machen. Und ich denke, man muss das, das Beste ist, wenn man dieses Residenzmodell, dass das Kind bei dem einen oder anderen erstmal, wenn es sehr klein ist, dass man es immer weiter auswählt, dass es eben nicht diesen typischen Wochenendvater gibt, dass der Vater auch mal das Kind am Montag und am Dienstag, das kann er auch ein 2- oder 3-jähriges Kind kann das auch sein, und dass man sich so langsam in dieses Wechselmodell hineintastet. Und wenn sich beide Eltern in den grundlegenden Dingen gut verstehen, dann ist das für Väter natürlich ein sehr angenehmes, beziehungsweise auch für die Beziehung der Väter zum Kind ein sehr gutes Modell.
Und Sie schreiben in Ihrem Buch auch darüber, dass für Sie an einer Stelle die rote Linie des Zumutbaren für Kinder überschritten ist, nämlich wann?
Ja, wenn Eltern vor Gericht ziehen, also alle älteren und neueren Studien darüber, wie Trennungskinder eine Trennung und Scheidung überstehen und ob sie später als Jugendliche oder junge Erwachsene oder auch als Erwachsene wieder glücklich werden. Alle diese Untersuchungen zeigen, dass es am schwierigsten ist für die Kinder, deren Eltern vor Gericht gezogen sind, um über sie zu richten, beziehungsweise um ihre Interessen einzubringen. und insbesondere, wenn es um Sorgerecht geht, um sie zu streiten.
Ja, was löst das im Kind aus?
Ganz schwerwiegende Loyalitätskonflikte, weil sie sind dann ja auch konfrontiert mit Leuten, die sie befragen beim Sorgerecht. Also wo möchtest du lieber wohnen? Nochmal, Kinder lieben im Grunde beide Eltern und sie wollen nicht den einen vor anderen schlecht machen. Und diese Situationen, diese schweren Loyalitätskonflikte werden sie immer dann, wenn es um Sorgerecht, aber auch um das Aufenthalt, sogenannte Aufenthaltsgerecht, also bei wem wollt ihr wohnen, geht, werden sie rein, da geraten sie rein, da können sie tun und lassen, was sie wollen, sie kommen da nicht raus. Und diese schweren Loyalitätskonflikte belasten sie und deswegen verfolgt sie dann auch Trennung und Scheidung oft ein Leben lang. Was nicht heißt, nur noch ganz kurz angemerkt, natürlich gibt es in seltenen Fällen Gründe, vor Gericht zu ziehen.
Und gesetzlich wird ja auch immer wieder versucht, Regelungen zu finden. Ja. Jetzt gilt seit Juli das sogenannte starke Familiengesetz, was es Alleinerziehenden etwas unbürokratischer machen soll und der Kinderzuschlag neu geregelt wird. Sind das Erleichterungen, die es braucht? Wie blicken Sie darauf?
Ja, ob sich dieses Gesetz jetzt sehr stark auf das Trennungs- und Scheidungsgeschehen, so wie die Kinder das empfinden, auswirkt, weiß ich nicht. Natürlich sorgt es für eine Besserstellung, auch finanzielle Besserstellung für alleinerziehende Väter oder Mütter. Meistens sind es die Mütter. Aber ein anderes Gesetz, was in den USA häufig praktiziert wird und auch in den skandinavischen Ländern und das auch die Justizministerin Barley 2017, wäre ein bisschen früh gewesen, das wäre fortschrittlich gewesen, vorgeschlagen hat, das finde ich sehr gut, nämlich, also um beim Thema zu bleiben, dass vor jeder gerichtlichen Auseinandersetzung erstmal ein Mediationstermin stattfindet, eine Beratung Pflicht wird. Das finde ich einen ganz tollen Vorschlag. Das ist in einigen Ländern, auch in Frankreich, glaube ich, ist das schon so. Und dass man versucht zu verhindern, dass eben diese gerichtliche Auseinandersetzung um die Kinder stattfindet. Denn das bringt nicht nur die Kinder, schafft nicht nur für die Kinder Probleme, sondern auch für die Eltern natürlich.
Stellen sich viele die Frage, wo finde ich denn den richtigen Berater? Das sind ja häufig Mediatoren. Mhm. Wie lässt sich da an den richtigen kommen?
Ach, ich denke, da spielen Jugendämter einfach eine große Rolle. Es gibt in vielen Städten so Erziehungszentren. Da komme ich gut weiter, um mir da Beratung und Hilfe, zumindest in den größeren Städten, beraten und Hilfe zu. Und das höre ich immer von meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei Vorträgen oder Workshops, dass da eigentlich eine ganz gute Infrastruktur nicht überall besteht, dass ich mich da vorher beraten kann. Und das wäre auch wirklich ein guter Tipp für Eltern, bevor sie zu Gericht gehen, wirklich erstmal so eine Beratung in Anspruch zu nehmen und sich zu versuchen, ob das Sorgerecht oder Aufenthaltsrecht oder eben auch die finanziellen Dinge geht, sich einig zu werden, bevor man vor Gericht geht.
Sie lesen auch Romane dazu. Welcher hat Sie denn zuletzt sehr berührt?
Ja, also erstmal die Feststellung, dass in sehr vielen Romanen, auch autobiografischen Darstellungen, Trennung vorkommen. Übrigens auch in Filmen, auch im Fernsehfilm, jede Menge. Also das Thema ist allgegenwärtig. Denn das letzte Buch, was ich gelesen habe zu diesem Thema, das heißt Loyalitäten, aus einer Französin, Delphine de Vigan, geschrieben. Und das handelt von einem 12-jährigen Jungen, der zwischen seinen beiden Eltern hin und her pendelt, so eine Art Wechselmodell, eine Woche da, eine Woche da. Aber die Eltern reden überhaupt nicht miteinander und die Eltern wissen auch gar nichts voneinander. Das heißt, dieses Kind ist so, fühlt sich völlig isoliert, wenn es da ist und wenn es da ist. Aber aus Loyalität den Eltern gegenüber beschwert er sich nicht, sondern er macht beim Vater das, was der Vater will und bei der Mutter das, was die Mutter will. Dann hat er einen sehr guten Freund. Der Junge, dieser 12-Jährige, fängt an zu trinken, also Alkohol, Drogen, weil er mit der Situation nicht fertig wird. Und auch dieser beste Freund traut sich nicht, der Lehrerin etwas zu sagen aus Loyalität diesem Jungen gegenüber. Ich will meinen besten Freund nicht verraten, was der da macht. Die Lehrerin spürt es auch, dass da irgendwas nicht stimmt, aber sie traut es sich nicht, ihrem Direktor zu sagen. Und dann, das Ende will ich nicht verraten, aber es ist ein Buch, das...
Da leidet man schon richtig
mit. Da leidet man schon. Und es ist aber deswegen so ein wichtiges Buch, weil es zeigt, wie wichtig es ist, diesem Thema Trennung und Scheidung offen zu begegnen, mit den Kindern darüber zu sprechen, aber auch, dass man sich Erzieherinnen und Lehrern mitteilt, weil auch die spielen oder können eine große Rolle, entlastende Rolle spielen. Man muss offen mit diesem Thema umgehen und diese Loyalität dem Kind gegenüber bedeutet, dass man das Kind so, wie es ist, akzeptiert, ernst nimmt und ihm seine Verlustängste nimmt, damit es sich sicher und geborgen fühlen kann.
Wenn Lehrer das beispielsweise spüren, was können die im besten Fall tun? Haben Sie da auch Beispiele?
Da gibt es Beispiele. Ich habe mit Lehrerinnen und Lehrern gesprochen. Sie können sich insofern den Kindern, auch wenn sie jünger sind, dann stellt sich ja häufig so eine Bindungssituation zu erziehen. Die Kinder wollen an der Hand gehen, sind unsicher. Dann genügt, wenn man die so ein bisschen bemuttert und ihnen das Gefühl gibt, wenn die Eltern sich trennen, hier bist du gut aufgehoben. Und bei den Älteren, also bei den Teenagern, damit die damit besser fertig werden können, ist erstmal, dass man, wenn sie in der Schule ihren Leistungen nachlassen oder wenn sie unruhig sind im Unterricht, dass man das erstmal akzeptiert. Und weil man mit den Eltern geredet hat und weiß, woher es kommt. Also, dass das nicht als Störung empfunden wird. Und es gibt ein gutes Beispiel einer Lehrerin, die mir erzählt hat, dass sie einer 14- oder 15-Jährigen, die darunter sehr gelitten hat, dass die Eltern sich getrennt haben, die war in der Theater-AG und da hat sie vorgeschlagen, schreib doch mal ein Stück über Trennung und Scheidung. Hier gibt es doch so viele auf der Schule, deren Eltern getrennt und geschieden sind.
Mit denen kannst du doch reden. Damit befassen.
Und eben ganz aktiv, um auch dieses Ohnmachtsgefühl zu überwinden, was alle Kinder verspüren, weil sie können ja nichts unternehmen dagegen, dass die Eltern sich trennen. Aber wenn man das aktiv angeht, für sich Lösungen raussucht, dann ist das die beste Therapie, die man finden kann. Und dieses Mädchen hat mir die Lehrerin gesagt, also diese 14, 15-Jährige hat dann, als sie Abitur gemacht hat, wortwörtlich gesagt, die hat mir in der Zeit wirklich das Leben gerettet.
Ich sage Dankeschön für den Besuch in SWR1 Leute, Klaus Koch.
Ich sage auch Danke.
Eins gehört.